Mein Vater, der Embryo. Die Leute im Krankenhaus sind wirklich sehr dumm. Sie schicken meinem Vater Fragebögen, obwohl er schon lange nicht mehr dort ist. Nur zufällig habe ich den Brief aus seinem alten Briefkasten geholt. Es stand schon ein neuer Name an dem Kasten. Mein Vater ist ein Embryo, gekrümmt und mit geschlossenen Augen. Ich bin erstaunt, was das Krankenhaus noch alles wissen will. Wie mein Vater die Betreuung nach seiner Beinoperation fand, ob das Essen reichlich war und ob die Pflegekräfte auf seine persönlichen Wünsche eingehen konnten. Mein Vater ruht seitlich liegend in meiner linken Hand, während ich mit der rechten Hand schreibe. Mein Vater ist kleiner als der Kugelschreiber. Ich beantworte alle Fragen des Krankenhauses in seinem Sinne. Völlig leblos und kalt liegt mein Vater in meiner Hand, bis ich ihn etwas mit dem Kugelschreiber anstupse. Er zuckt nur mit den angezogenen Füßen wie bei einem Reflex. Als ich die Formulare zur Seite gelegt habe, lege ich behutsam meine rechte Hand über meinen Vater. Ich erinnere mich, wie mir mein Vater vor längerer Zeit einmal einen Zweikomponentenkleber erklärt hatte. Die beiden verschiedenen Tropfen sollte ich mit einem Spachtel in einem Plastikschälchen gründlich vermischen. Jetzt ist es genauso. Meine linke Hand ist der Härter und meine rechte der Binder. Zwischen beiden und um meinen Vater herum kann sich nun eine Wärmeschicht bilden. Ich überlege, ob ich erst die Fragebögen an das Krankenhaus zurückschicken soll oder erst vorsichtig bei den Daumen in meine Hände pusten soll, um meinen Vater wiederzubeleben. Mein Vater braucht Luft. Mein Vater will alles einatmen, die ganze Welt, das große Luftpolster, das die Erde umgibt, will er einsaugen und jedes einzelne Sauerstoffmolekül. Mein Vater braucht Luft. Sein Mund ist weit geöffnet, der Kopf nach hinten überstreckt, wie bei kleinen nackten Vögeln im Nest. Erst später bemerke ich, dass mein Vater den Sauerstoffschlauch von der Nase abgemacht hat. Heute habe ich einen Plan. Ich will alles gut und noch besser machen. Ich freue mich schon richtig, weil die Sonne so groß und lieb scheint, will ich nicht mit dem Nahverkehrszug fahren, sondern mit dem Fahrrad. Früher gehörte es meinem Vater, ein silbergraues Alufahrrad mit Gangschaltung. Bei meinem Vater zu Hause liegt ein aktueller Katalog auf dem Wohnzimmertisch, in dem er sich ein neues Modell angekreuzt hat. Vom Stadtplan mache ich mir eine kleine Skizze, am besten ich klebe sie vorne an den Lenker. 40 Minuten ohne Umwege gebe ich mir. Bei einem meiner letzten Besuche im Krankenhaus, als ich gerade 5 Minuten am Bett meines Vaters saß, meinte er plötzlich lächelnd, »Du kannst jetzt wieder gehen.« Vor Erstaunen brachte ich kein Wort heraus, und mein Vater fuhr lächelnd fort, »Ich habe mich verliebt in die Schwarze.« Sonst hat er sich nur über Dinge geäußert, die er in oder an unserem Haus gebaut hat, dachte ich, und fixierte den Tropf, der nicht tropfte. Später kam die Farbige und schimpfte mit meinem Vater, weil er sich den Katheter und den Zugang am Arm herausgezogen hatte. Mein Rad gibt verdächtige Geräusche von sich, die Kette knirscht, Berliner Tor muss sich umkehren und das Rad zum Fahrradladen zurückschleppen. Die Sonne ist heiß und böse, ich reiße die Skizze vom Lenker. Kostenvoranschlag 58 Euro für Kette und Gangschaltung. Dann beeile ich mich zum Bahnhof, löse Nahbereich, atme die Bilder durch das Zugfenster ein. Die Bilder kenne ich auswendig, sie ergeben keinen Sinn, keine Geschichte zwischen 2 Zugstationen. Warum fahre ich schon wieder ins Krankenhaus? Ich war doch gestern erst da. Ich trabe durch das Gehölz, atme alles ein, Tannen, Spaziergänger, Hunde und Bänke, Besucher des Krankenhauses mit Blumensträußen, die Sonne, die ab und zu ein paar helle Flecken vor meine Füße wirft. 5:20, 2 Schwestern, die Farbige ist nicht dabei, frage nach dem Abendbrotwunsch. Mein Vater antwortet, 1 Stück Kuchen bitte. Aber es gibt nur einen Powerdrink mit einem großen abgeknickten Strohhalm, den ich festhalte. Mein Vater sagt einen Satz, der mit meinem Namen anfängt, aber dann in seinen brodelnden Lungenflügeln untergeht. Meine Schwester hat mir aufgetragen, nach der PIN-Nummer seines Kontos zu fragen, aber das erscheint mir jetzt unpassend. Ich sage sanft und eindringlich, Vati, du sollst doch morgen ins Pflegeheim verlegt werden, aber die Ärzte haben überlegt, dass es besser ist, wenn du noch etwas hier bleibst auf der Geriatrie. Das Gesicht meines Vaters unter den ungekämmten und abstehenden Haaren sieht so aus, als ob er mich verstanden hat. Dann zuckt er mit den Schultern und will alles einatmen. Das Krankenzimmer, seinen Bettnachbarn, dem er am liebsten die Infusion an den Kopf geworfen hätte, weil er so schnarcht, und mich. Dann liegt er eine Weile ganz ruhig da, schaut an die Zimmerdecke und sagt gut verständlich und laut, »Es rieselt von oben, da von der Decke kommt ganz viel Mehl herunter.« Ich halte den Powerdrink mit dem großen, abgeknickten Strohhalm. Die letzten Wochen hat mein Vater nur sehr wenig gegessen. Mein Vater hebt die Hände, schaut plötzlich sehr erschrocken, als ob ihn etwas Angst macht, eine Vision, ein Bild von draußen aus der Welt, jenseits der Luftschicht, das ihn einatmen will. Dann läuft ein Zucken durch seinen Körper. Ich sehe, dass mein Vater seine Augen verdreht und schließt. Ich bin ungeduldig, sehe auch, dass der Mund meines Vaters geschlossen bleibt. Vielleicht höre ich auch noch einen Atemzug oder ein Pfeifen. Ob er schläft, frage ich mich. Am besten gehe ich, ich war ja gestern schon hier. Berühre seine Hand. Schlaf gut, sage ich, und gehe. Der große, leere Fahrstuhl befördert mich nach unten, das Nachmittagslicht atmet mich ein. Die Sonne ist leise und unbedeutend. Ich fahre zum Wandsbeker Markt, hebe Geld vom Konto ab, kaufe einen Rest Stoff, esse ein Eis. Das Eis ist viel größer als die Sonne und richtig wohltuend für mich. In Gedanken mache ich eine Nähskizze für eine Sommerhose und eine Weste, müsste der Stoff reichen. Ich denke nicht mehr an meinen Vater. Bevor ich nach Hause gehe, kaufe ich ein Stück Käse, schaue mir eine Ausstellung mit weißen Gipsfiguren an. Es sind alles Porträts von Verstorbenen, erfahre ich aus dem Lebenslauf des Künstlers. Die Gesichter der Toten ähneln sich deutlich. Es scheint sie eine sinnliche Verwandtschaft zu verbinden. Zu Hause klingelt das Telefon. Es ist schon nach 8. Es ist meine Schwester. Anrufe meiner Schwester zu früher oder später Stunde bedeuten nichts Gutes. Ihre Stimme klingt zart und weich. Die toten weißen Figuren lächeln mich an, der geschlossene Mund meines Vaters. »Ein Arzt aus dem Krankenhaus hat mich angerufen«, sagt meine Schwester. »Ja«, antworte ich nach einer Atempause, »ich war heute da. Es sah ja so aus, als ob er schlafen würde. Und dann bin ich gegangen.«